steht im Danielbuch, Kapitel 9, die Verse 1 bis 19. Das ist etwas mehr zum Hören. Das Buch Daniel, jeder, der Kinderstunde gehabt hat, ist damit vertraut, sag ich mal. Das sind so prägnante Dinge, die da geschehen sind. Ich habe 14 Tage intensive Vorbereitung für diesen Text gehabt und habe selber den größten Gewinn dabei gehabt. Mit Dieter habe ich oft darüber gesprochen schon. Ja, ich möchte euch ein Stückchen mitnehmen. Es ist das Gebet, das Daniel für sein Volk spricht. Ich lese mal. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer, furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie hast vertreiben lassen, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht. Unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt und haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie er es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht, dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unserer Schuld abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetat unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk all seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit Willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf, handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Ein langes, zutiefst demütiges Gebet. Um das zu verstehen, muss man sich in diese Zeit ein Stück hineinbegeben. Das ist circa 2600 Jahre her, dieses Gebet. Israel hat eine Besatzungsmacht erlebt. Sie wurden eingenommen, die Stadt wurde verwüstet, Menschen wurden deportiert. Es waren gewaltige Umstände vorausgegangen. Wir hatten ja schon einige Predigten über Jeremia. Jeremia war der Prophet, der das Volk im Voraus immer wieder gewarnt und ermahnt hat. Hat sie zurückgerufen und sie haben nicht auf ihn gehört. Er hatte einen sehr undankbaren Dienst. Und dann, nach vielem Zögern, nach vieler Gnade, hat Gott doch ausgeführt, was er gesagt hat. Die Stadt wurde verwüstet, der Tempel zerstört, viele Menschen, wie gesagt, deportiert. Unter diesen Deportierten, Nebukadnezar war damals der König, der das gemacht hat. Nebukadnezar hat gesagt, er möchte aus dem Volk Israel junge Männer adliger Abstammung, klug, schön, begabte Menschen, möchte er als Gefangene in seinem Reich haben. Sie sollen ausgebildet werden und sie sollen dienen am Königshof. Es werden uns 4 von diesen Menschen genannt. Ich habe es jetzt vor mir stehen. Wer von euch weiß es auswendig? Daniel ist klar. Es darf hineingesprochen werden. Ja, also ich sag's euch mal. Daniel wurde umbenannt in Belsazar. Dann gab es noch Hanania, der wurde umbenannt in Sadrach. Misael wurde in Mesach umbenannt und Asaja wurde in Abednego umbenannt. Was war an diesen 4 jungen Männern so besonders, dass sie namentlich erwähnt werden? Es werden viel mehr Menschen gewesen sein, das waren nicht nur diese 4. Diese 4 haben sich entschlossen, sie konnten sich gegen die Deportation nicht wehren, aber sie wollten ihren Gott nicht loslassen. Sie wollten sich nicht in die Umstände hineindrücken lassen, die neu auf sie zukamen. Sie wollten sich nicht mit unreiner Speise verunreinigen. Die Geschichte kennt ihr alle, ne? Sie bitten den Kämmerer darum, dass sie vegan leben dürfen, obwohl ich, dasselbe natürlich oder nicht verstehe. Aber sie tun es. Sie wollen von dem Götzenopferfleisch nichts essen. Sie wollen von seinem Wein nichts trinken. Und Gott segnet sie. Im Vers 17 steht, Daniel 1, und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Das ist eine Gabe Gottes, ganz speziell als Segen für ihren Gehorsam. Das macht sie anders als all die anderen Weggeführten. All die anderen werden das, was es gab, gegessen haben, werden mitgemacht haben. Das ist so die Einführung in die Sache und dann kommen so ein paar ganz spezielle Punkte. Nebukadnezar hat einen Traum, der ihn sehr erschreckt. Und weil er seinen eigenen Traumdeutern misstraut, sagt er, ihr sollt mir nicht nur die Deutung sagen, ihr sollt mir den Traum selber auch sagen, damit ich weiß, dass ihr tatsächlich Ahnung habt. Denn sich eine Deutung ausdenken, das kann jeder, aber wenn sie den Traum auch erkennen, dann wäre das der Beweis dafür, dass sie wirklich klüger wären. Und das können sie natürlich nicht. Und dann ist der Nebukadnezar so böse, dass er sagt, ich lasse die alle umbringen. Das sind alles Scharlatane. Und da wäre Daniel und seine Freunde wären da dabei gewesen. Sie beten gemeinsam, sie bitten Gott um Hilfe. Und Gott gibt Hilfe. Gott schenkt es dem Daniel tatsächlich. In einem Gesicht steht dort geschrieben, in einer Offenbarung, dass er den Traum und die Deutung erfährt. Da geht es um dieses Standbild aus den verschiedenen Materialien, was vier verschiedene Weltreiche symbolisiert. Und der König, der Nebukadnezar, ist davon so beeindruckt, dass er die vier Freunde in verantwortungsvolle Positionen setzt und Gott, dem Gott tatsächlich Ehre gibt. Er muss ein totalitärer Mann gewesen sein. Die nächste große Sache, die da passiert in Kapitel 3, er lässt ein goldenes Standbild bauen. Die Schrift sagt 60 Ellen hoch. Wer kann das so schnell rechnen? Knapp 30 Meter, ne? 28 Meter, irgendwie 27 Meter. Also das ist Hochhausgröße aus Gold. Es steht dort nicht, was dieses Standbild abbildet. Ich vermute, es wird sein eigenes Bildnis gewesen sein, steht aber nicht speziell da. Und er befiehlt, dass alle Menschen in seinem Reich dieses Standbild anzubeten haben. Daniel selber ist hier bei dieser Geschichte nicht dabei. Die drei anderen sind dabei und sie werfen sich nicht nieder und sie beten es nicht an. Der König sagt, wenn ihr das nicht tut, kommt ihr dort in den Feuerofen. Der wird besonders heiß geheizt und sie werden dann da reingeworfen und sie verbrennen nicht. Ihre Kleidung verbrennt nicht. Auf einmal sind sogar vier Menschen zu sehen dort im Feuerofen. Es ist ein vierter dabei, es kann nur ein Engel Gottes gewesen sein oder vielleicht sogar Jesus, das weiß ich nicht. Und wieder mal ist der Nebukadnezar so beeindruckt davon, dass er sogar befiehlt, dass alle Menschen diesem Gott Ehre geben müssen. Was mir besonders aufgefallen ist dabei, diese drei jungen Männer, sie wussten vorher nicht, wie das ausgeht. Sie wussten nicht, dass sie bewahrt werden. Es hätte auch anders ausgehen können. Und es war ihnen wichtiger, Gott zu gehorchen, als ihr eigenes Leben zu schützen. Das macht sie wirklich besonders. Dann habe ich überlegt, dieses Standbild, hat das auch für uns heute eine Bedeutung? Welche vergangenen Reiche, ich sage jetzt mal der Faschismus, der Kommunismus, selbst heute gibt es ja Standbilder, in Nordkorea steht irgendwelche Sachen, früher hingen Bilder von Thälmann, von Lenin oder von Hitler, hingen Bilder, die wurden ja auch fast angebetet. Und die Menschen haben vielleicht murrend oder so oder hinter vorgehaltener Hand redend, aber sie haben doch mitgemacht. Sie haben doch mitgemacht. Und welches sind heute die Gefahren, dass man sich dieser Welt anpasst und auch wieder mitmacht und nicht zu Gott steht? Gott belohnt hier eindeutig den Mut dieser jungen Männer, die sich nicht niederwerfen und sagen, nein, wir beten Gott an und nichts anderes. Dann mit Nebukadnezar kommt noch eine Geschichte, wo er wahnsinnig wird. Um ihn zu demütigen, tut Gott das. Und er wird durch diese Erlebnisse mit Daniel, wird er zur Ehre Gottes verwandelt. Ich weiß nicht, wo er heute ist, ob er gerettet ist, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall findet eine große Veränderung in seinem Leben statt und er gibt Gott die Ehre. Sein Sohn nachher, der Belsazar, als der junger König geworden ist, da steht ein ganz prägnantes Erlebnis auch aufgeschrieben. Er feiert mit 1000 seiner Obersten samt seinen Frauen, ihren Frauen und Nebenfrauen. Das muss, wenn man sich noch Dienerschaft dazu vorstellt, das war ein Fest von 6.000, 8.000 Menschen. Er holt aus dem Schatz, holt er die goldenen Geräte, die sie im Tempel in Jerusalem mitgenommen haben und er ist der große King. Und dann kommt diese Hand, die an der Wand etwas schreibt, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Das ist die Bedeutung des Spruchs, Mene bedeutet Gott, hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. In derselben Nacht stirbt er, er wird umgebracht und sein Reich wird aufgeteilt. Danach wird Darius König. Daniel ist der wichtigste Minister in seinem Reich und es sind viele Neider hinter ihm her und sie können nichts an ihm finden. Er dient seinem König. Auch das war ein Punkt, wo ich innehalten musste. Er befand sich ja in der Deportation, er ist Kriegsgefangener. Und er hat sich loyal seinen Arbeitgebern gegenüber verhalten. Er hat den Königen treu gedient. Wenn es von ihm nicht verlangt wurde, seinem Gott abzuschwören oder in Sünde zu fallen, hat er treu gedient. Für mich ist das so eine Sache, ich bin nicht zur politischen Betätigung aufgerufen. Es geht nicht um Parteien oder irgendwas, es geht um Gottes Ehre. Und wir sollen treu, auch in einem System, das uns vielleicht nicht gefällt, treu unsere Arbeit tun, wenn wir nicht zur Sünde aufgerufen werden und nicht Gott abschwören sollen. Also das sind Prinzipien, die ich für mich hier so herausgelesen habe. Die Neider sind hinter ihm her und sie finden keine Schuld an ihm, außer dass er jeden Tag betet. Jeden Tag. Und dann erfinden sie so eine Geschichte und reden dem Darius ein, wenn jemand innerhalb von 30 Tagen eine Bitte an jemand anders außer an dich richtet, dann muss er getötet werden. Und das schmeichelt seiner Ehre. Alle müssen mich bitten, ich bin der Große. Ne? Und er erlässt dieses Gesetz auf Drängen und sie erwischen Daniel natürlich beim Beten. Und obwohl der Darius das eigentlich nicht will, wird er in die Löwengrube geworfen. Großen Stein drauf, versiegelt, nächsten Morgen gucken sie nach und er lebt. Kein Haar gekrümmt, nichts. Und der Darius, der König, erkennt diese Falle, die da gestellt worden war und lässt die anderen da reinwerfen, die das angezettelt haben, samt ihren Familien. Und sie erreichen noch nicht mal den Boden der Löwengrube lebend. Danach wird Belsazar König, war das nicht schon? Und Daniel hat prophetische Träume, die die Zukunft der Menschheit betreffen. Habt ihr mal den Film gesehen, Zurück in die Zukunft? Ist schon eine Weile her. Ist mir so eingeschossen. Da ist ein junger Mann, der hat ein Buch mit allen Sportwetten, also mit allen Sportergebnissen, welches Fußballspiel wie ausgegangen ist und was weiß ich. Und er reist mit diesem Buch zurück in der Zeit und hat dieses Buch mit und weiß dann immer im Vorfeld, welches Spiel wie ausgeht und kann darauf wetten und verdient damit ganz viel Geld. Und Ähnliches tut Gott hier mit Daniel auch. Er sagt ihm, was in der Zukunft passieren wird. Wenn wir für uns mal so überlegen, wir können Zukunft gar nicht vorhersagen. Wir können versuchen, Altersvorsorge zu machen, wir können versuchen, uns gut zu ernähren, aber wissen tun wir nichts. Ein Fenster zum Wissen macht uns nur die Bibel auf. Wenn wir nochmal uns erinnern, das ist 2600 Jahre her und der Daniel hat Visionen über das Ende dieser Welt. Die Königreiche, die noch kommen, wie das mit der Endzeit abgeht, das zeigt ihm Gott. Ob wir das immer alles im Einzelnen verstehen können, das auf jeden Fall ist der Daniel ein Mann, der von Gott besonders gebraucht wird. Und zwar auch für uns, denn es ist ja aufgeschrieben für uns, dass wir diesen Blick tun können, was passieren wird. Ich wage es nicht immer genau zu sagen, was in welcher Reihenfolge in welchem Jahr passiert. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wir wissen ganz genau, dass Jesus wiederkommen wird, dass diese Welt zu Ende geht, dass er alles wieder neu macht und dass er die Menschen, die ihm jetzt glauben, ihm jetzt vertrauen, die jetzt ihre Schuld bekennen, dass die dabei sein werden. Und jetzt mal zu diesem Gebet, dass Daniel das spricht. Da ist er schon viele Jahre im Dienst, er ist kein junger Mann mehr. Er selber uns hat keine großen Sünden getan, uns berichtet die Bibel jedenfalls nichts davon. Er hat sich treu auf Gottes Seite gestellt und er stellt sich auch selbst als Person unter die Schuld seines Volkes. Da steht, dass er sich in Sacktuch kleidet, dass er in der Asche sitzt, dass er fastet, Er leidet mit seinem Volk, das in der Verbannung lebt. Er leidet daran, dass die Stadt zerstört ist, Jerusalem, dass der Tempel zerstört ist. Er leidet. Er leidet, dass das Volk von Gott getrennt ist. Und er bittet für sein Volk. Und er erkennt ganz klar, dass die schlechten Umstände selbst verschuldet sind. Das zieht sich eigentlich durchs ganze Alte Testament. Die Propheten hatten immer die Aufgabe, das Volk zu warnen. Zu sagen, wenn ihr so und so handelt, passiert das und das. Wenn ihr Gott gehorcht, dann ist er für euch, ihr habt Sieg, euch geht es gut. Wenn ihr das nicht tut, passiert wieder was Schlimmes. Als sie in das Land eingezogen sind, nach Israel, nach ihrer Wüstenwanderung, im 5. Mose steht da ein ganz, ganz wichtiger Satz, da spricht Mose zum Volk: Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorsam seid, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, so dass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt. Es war immer wieder dasselbe. Und es hat sich bis heute nichts geändert. Daniel spricht ein ehrliches, demütiges Gebet und Gott hört darauf. Wenn man den Text nämlich weiterliest, da wird Daniel ein vielgeliebter Mann genannt. Warum? Ich lese euch mal zwei Verse. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein. Denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er aber dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf, und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Das Herz darauf gerichtet, zu verstehen und dich vor Gott zu demütigen. Wollen wir verstehen, was uns die Bibel sagt? Wollen wir uns vor Gott demütigen? Das ist die Frage, die sich die Menschheit heute gefallen lassen muss. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass ein falsches Gottesbild verkauft worden ist, gemischt mit Humanismus. Der liebe Gott, ja, vielleicht ein alter Mann oder so ein kleiner Weichling oder so, das ist er nicht. Das ist er ganz und gar nicht. Er tut, was er verheißt. Seine Worte sind gewiss und wahr. Im Guten wie im Negativen. Das Buch Daniel endet mit Bildern für die Zukunft. Ich muss zugeben, dass ich nicht alles verstehe. Es wird Jesus angekündigt. Es ist die große Rettungstat Gottes für uns in unserer Zeit. Gott sagt, dass diese Welt zu Ende gehen wird. Im 2. Petrus steht das: An einem festgesetzten Tag mit lautem Krachen und im Feuer wird diese Welt verbrennen. Und Jesus hat uns versprochen, einen neuen Himmel, eine neue Erde zu machen. Das sind Ereignisse, die passieren werden, ob einem das gefällt oder nicht. Und wir entscheiden heute, ob wir dabei sind oder nicht. Ich habe gestern bei Facebook ein Bild gesehen, zwei Leitern gen Himmel, eine mit vielen Sprossen und eine mit ganz Sprossen, die ganz weit auseinander waren, sodass man gar nicht ankommt an die nächste. Es sind viele kleine Schritte. Wir machen viele kleine Schritte im Leben und sie führen in die eine oder andere Richtung. Viele kleine Entscheidungen treffen aufeinander, verketten sich und führen in die eine oder andere Richtung. Daniel hat eine grundsätzliche Entscheidung getroffen gehabt für sein Leben, auch seine drei Freunde, und sie haben das ihr Leben lang beibehalten. Und dem Daniel wird ganz am Schluss verheißen: Lege dich nieder und du wirst auferstehen am Tag, wenn alles neu wird. Also für mich war dieses Buch wirklich so ein Stück, das man sein Denken, das im Hier und Jetzt gefangen ist. Man kann den Blick ein Stückchen darüber erheben. Die politischen Ereignisse, die jetzt in nächster Zeit geschehen werden, ändern nichts an Gottes Plan. Nein, sie sind Teil dessen. Es nimmt mir den Druck, ich muss nicht politisch tätig werden. Nein, ich muss Wort Gottes sagen. Das ist der einzige Ausweg aus dem sinkenden Schiff, sag ich mal. Und ich weine um jeden, der diesen Ausweg nicht nimmt, auch in meiner Familie. Das Angebot Gottes steht. Ich weiß nicht, wie lange noch. Das soll keine angstmachende Predigt sein, nein, eine mutmachende Predigt. Denn dieser Gott, er liebt uns ja. Er hat alles getan, damit wir dabei sein können. Er hat alles getan. Wir brauchen nichts tun. Wir brauchen nur Ja sagen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Wer Gott eine Antwort geben möchte, und ich schließe das dann ab.